Ich glaube, ich bin zu hören. Es hört sich gut an. Ja, ein wunderbares Thema mit der Hoffnung und der Herrlichkeit. Interessant, was die Menschen so sagen, ne? Ich möchte erinnern an eine Geschichte, an ein Ereignis, was inzwischen schon 13 Jahre her ist. Ich war erstaunt, als ich mich jetzt erkundigte, dass das schon so lange her ist, aber ja, die Zeit vergeht. Denn vor 13 Jahren ungefähr, am 13. Oktober 2010, da gelang es, 33 verschüttete chilenische Bergleute aus einer eingestürzten Kupfermine zu retten. Sie hatten dort quälend lange 69 Tage zugebracht. Dieses Unglück, und ich bin sicher, der ein oder andere erinnert sich, wenn ich jetzt davon erzähle, dieses Unglück, das hatte weltweit wirklich zu ungeheuer großem Mitgefühl geführt. Millionen von Menschen, verteilt so über den ganzen Erdball, haben Anteil genommen. Sie bangten und fieberten mit diesen Bergleuten mit. Würde es gelingen, diese Menschen rechtzeitig zu retten? Und die Medien, sie berichteten auch weltweit intensiv über dieses Unglück und über die damit verbundenen Rettungsmaßnahmen. Und so waren dann schließlich bei der geglückten Rettung über 1700 Journalisten anwesend, um die frohe Kunde und natürlich auch die schönen Bilder dann in alle Welt zu übertragen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für diese Bergleute gewesen sein muss? Dieses Unglück? Eingesperrt tief unten drin in so einer Grube, 700 Meter über ihnen, ja, nichts als massiver Fels. Sie waren eingeschlossen, kein Schlupfloch, um da herauszukommen. Und als der Einsturz geschah, da kam zunächst eine große Staubwolke auf sie herab. Der Staub, der umgab die Bergleute mehr als 4 Stunden lang, sodass sie nichts sehen konnten. Ihre Atemwege und vor allen Dingen auch ihre Augen waren stark gereizt. Außerdem war es sehr heiß und schwül dort in der Mine. Zu essen hatten sie auch nicht viel. Sie hatten nur ihre Pausenmahlzeit mit dabei. Und weil sie nicht wussten, wie lange sie jetzt da unten ausharren mussten, teilten sie sich natürlich die paar Lebensmittel ein. Jeder bekam für 2 Tage einen Löffel Fisch, einen halben Keks und eine halbe Tasse Milch. Schlimmer aber als diese äußeren Lebensumstände war die Angst. Die bange Frage, wird man uns finden hier? Wird man es jemals schaffen, uns hier wieder rauszuholen? Die erste Zeit sah es wirklich alles andere als gut aus. Ganze 16 Tage hatten die Eingeschlossenen keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Sie wussten nicht, ob Helfer zu ihnen durchdringen würden, bevor sie verhungert wären. Und doch hatten diese Bergleute eins. Sie hatten Hoffnung. Natürlich. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Menschen haben Hoffnung, auch in den ausweglosesten Situationen. Hoffnung auf Rettung, Hoffnung auf Besserung. Und über dieses Thema der Hoffnung möchte ich mit uns heute nachdenken. Unser Thema heißt, wir haben es schon gehört, Hoffnung auf Herrlichkeit. Paulus, der macht uns deutlich in Römer 8, dass es mehr ist, als nur eine vage Möglichkeit auf Besserung, die uns Christen gegeben ist, sondern dass wir eine besondere Hoffnung haben, eine Hoffnung, die gewiss ist und die es inhaltlich auch wirklich in sich hat. Hoffnung auf Herrlichkeit eben. Und ich lese uns jetzt aus Römer 8 den Predigttext ab Vers 18. Wir lesen dort, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man da auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Hoffnung hat ein Fundament. Hoffnung hat ein Fundament. Die nächste Folie bitte. Ja. Danke. Paulus, der schreibt ja hier: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wow. Was ist das doch für eine Aussage? Was für eine Gewissheit und was für eine Stärke steckt in diesen Worten, das auch so sagen zu können? Denn ich bin überzeugt. Paulus schreibt ja nicht: ich wünsche mir, oder ich halte es für denkbar, oder es ist vielleicht möglich, das. Sondern er schreibt: ich bin überzeugt. Und man fragt sich doch, woher nimmt Paulus diese Gewissheit? Woher nimmt Paulus diese Stärke? Woher hat er diese lebendige, diese wirklich kraftvolle Hoffnung? Und woher können wir diese Art von Hoffnung nehmen, die mehr ist als nur so ein vager Optimismus nach dem Motto: ja, die Hoffnung stirbt zuletzt? Was ist das Fundament, auf dem solch eine Hoffnung gründet? Wo hat sie ihren Ursprung? Wo kommt sie her? Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wichtig ist hier, dass Paulus das Leiden und auch die Härten des Lebens nicht einfach leugnet. Er blendet das nicht einfach aus. Er selbst hat auch reichlich davon erlebt, von diesen Härten des Lebens. Er litt Hunger, er wurde geschlagen, er kam ins Gefängnis, er erlitt Schiffbruch, er wurde verraten von Glaubensgeschwistern, er hat eine Menge auch zwischenmenschlicher Enttäuschungen erlebt. Aber Paulus, er sieht dieses Leiden in einem größeren Rahmen. Er hat einen größeren Blick, einen weiteren Horizont, in dem er dieses Leiden einsortiert. Und als Christen, da sehen wir das Leiden, da können wir das Leiden und die Härten des Lebens auch in diesem größeren Rahmen sehen. In einem Rahmen, der das Irdische weit übersteigt, der das Irdische sprengt. Denn wir wissen doch, die Erde, auf der wir leben, die Welt, die uns umgibt, das, was wir sehen und wahrnehmen können, das, was wir messen und nachprüfen können, was wir erklären können, das alles umfasst doch nicht die ganze Wirklichkeit. Es ist ein Teil, aber es umfasst nicht die ganze Realität. Unsere Welt ist doch kein geschlossenes System, sondern da gibt es immer noch eine andere Dimension. Da gibt es immer noch mehr, da gibt es immer noch die Dimension Gottes. Wir wissen um diese Dimension Gottes. Und darum, wegen Gott, allein wegen Gott, wegen seiner Wirklichkeit, wegen seiner Allmacht und Herrlichkeit, seiner Größe und seiner unbeschränkten Möglichkeiten ist das Leiden niemals das letzte Wort. Auch wenn es da schreckliche Dinge gibt, zweifellos. Die Diagnose einer unheilbaren Krankheit vielleicht, die Nachricht eines tödlichen Unfalls, völlig verkorkste Beziehung vielleicht zu den Liebsten, die sich nicht wieder, ja, in die richtigen Bahnen lenken lassen. Unerträgliche Einsamkeit, brutale Sorgen, die uns nicht loslassen. Doch wegen Gott allein ist das Leiden niemals das letzte Wort. Denn Christen, sie können das Leiden in einem größeren, in einem viel größeren Rahmen sehen. Und noch etwas kommt da hinzu aus christlicher Sicht. Vers 17, das ist direkt vor unserem Predigtvers, da lesen wir, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Römer 8, Vers 17. Und hier wird deutlich, so wie für Jesus der Weg zur Herrlichkeit durch das Leiden hindurch führte, so ist das auch die Abfolge, die für uns vorgezeichnet ist. Das Leiden geht der Herrlichkeit voran. Erst Leiden, dann Herrlichkeit. Das ist diese göttlich gefügte Reihenfolge. Das heißt dann aber auch, weil Jesus Christus durch Leiden und Tod zur Herrlichkeit hindurchdrang, weil seine Kreuzigung und seine Grablegung nicht das Letzte waren, so dürfen auch wir das für unser Leid erwarten. Die Auferstehung Jesu, also Jesu fulminanter, sein triumphaler Sieg über Tod und Sünde, ist neben der Existenz Gottes an sich der Grund schlechthin für unsere Hoffnung. Und dann können wir das mit Paulus auch so sagen. Vers 18 hier. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denken wir vielleicht noch mal einen Moment an die Bergleute damals in Chile. Und stellen wir uns vor, diesen Moment, als damals dann endlich am 17. Tag, den sie da unten saßen, als dann am 17. Tag plötzlich die Spitze eines Rettungsbohrers erschien. Ein nur 12 Zentimeter schmales Loch war gebohrt worden. Es gab jetzt wieder eine Verbindung hinaus, eine Verbindung zur Außenwelt. Der Anfang der Rettung war gemacht. Die Bergleute hatten fortan mehr als nur so einen vagen Zweckoptimismus. Sie wussten jetzt, man hat uns gefunden. Man ist zu uns durchgedrungen und man wird uns hier rausholen. Das kleine Bohrloch war der Startpunkt, es war ihr Haltepunkt der Hoffnung. Und diese Lebensader der Hoffnung war, wie gesagt, nur wenige Zentimeter schmal. Aber durch sie gingen jetzt Nachrichten hin und her. Sie wurden auch mit Nahrung, Medikamenten und anderen wichtigen Dingen versorgt. Aber vor allen Dingen bescherte ihnen dieses Bohrloch eine lebendige, eine kraftvolle und eine gewisse Hoffnung. Liebe Geschwister und liebe Freunde, kehren wir doch immer wieder um zu dieser Botschaft des Evangeliums. Vergegenwärtigen wir uns das. Wir haben einen Retter. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er wird uns rausholen aus dem Schlamassel. Wir werden seine Herrlichkeit, das heißt seine unmittelbare Gegenwart, tatsächlich einmal erleben. Und unsere Worte an ihn, unsere Gebete, die verhallen nicht ungehört irgendwo im Universum, sondern sie kommen in seinem Thronsaal an. Er ist bei uns und er hält uns fest in seinen Händen. Das ist unsere lebendige und kraftvolle Hoffnung. Unsere Hoffnung, die gewiss ist, weil sie ein starkes, weil sie ein unverbrüchliches Fundament hat. Einerseits eben, ja, die Existenz Gottes an sich, wir sehen das in einem größeren Rahmen, es gibt mehr noch als das, was wir uns erklären und was wir nachvollziehen können. Und andererseits eben Jesu Auferstehung von den Toten. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ein zweites, Hoffnung ist angefochten. Hoffnung ist immer auch angefochten. So begründet und so gewiss die Hoffnung auch sein mag. Hoffnung ist immer auch angefochten. Versetzen wir uns vielleicht nochmal einen Moment in diese Lage der Bergleute. Da ist das schmale Bohrloch zur Außenwelt endlich gebohrt. Der Kontakt ist hergestellt. Dennoch ahnen sie, es kann noch sehr, sehr lange dauern, bis die Bohrungen so weit fortgeschritten sind, dass man sie selbst rausholen kann. Würde es wirklich gelingen, sie alle zu befreien? Würde sich ihre große Hoffnung erfüllen? Es kann auch noch so viel schief gehen. Hoffnung, so begründet und so lebendig sie sein mag, sie ist immer auch angefochten. Und das ist auch mit unserer christlichen Hoffnung so. Zum einen ist unsere Hoffnung angefochten durch die Lage der Welt insgesamt. Das wird hier so in den Blick genommen. Paulus schreibt davon, denn das ängstliche Harren der Kreatur, gemeint ist die ganze geschaffene Welt, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir auf unsere Welt blicken, wenn wir die Schöpfung insgesamt in den Blick nehmen, dann sehen wir Verfall und Vergänglichkeit, wohin wir auch schauen. Da kannst du an das Artensterben denken, beispielsweise an den Raubbau, an der Umwelt, an viele andere durch Menschenhand verursachte Umweltkatastrophen. Aber du musst noch weiter blicken. Denn selbst in der für uns intakten Natur, also dann, wenn alles in Ordnung ist, so wie wir sie kennen, ist Verfall und Vergänglichkeit so allgegenwärtig, dass wir uns daran längst gewöhnt haben. Fressen und gefressen werden ist ein Grundprinzip des Tierreichs. Und auch darüber hinaus ist Sterben und Vergehen der natürlichste Ablauf auf unserer Welt. Die eine Generation kommt, die andere geht. Ganze Kulturen, Gesellschaften, Länder und Völker kommen, andere gehen. Und wenn wir dann noch weiter blicken auf unsere menschliche Welt, dann sehen wir diese ganzen vertrackten Problemlagen an allen Orten. Kriege, barbarische Gewalt, Armut, Hunger, Seuchen, vieles, vieles mehr. Und wir leben in einer Welt voller Widersprüchlichkeiten. Was dem einen nützt und was für den einen wirklich wichtig und gut ist, das schadet wiederum anderen. Und wir spüren, wenn wir das alles so ein Stück weit wahrnehmen, und das wurde auch gesagt in diesem Videoclip aus Tuttlingen, wir spüren, wenn wir das alles so wahrnehmen, unsere Welt, die ist aus dem Gleichgewicht geraten. Die Herausforderungen sind uns längst über den Kopf gewachsen. Und ganz gleich, ob wir auf Natur, ob wir auf Gesellschaft, auf die Wirtschaft oder die Gesellschaft oder die Natur oder die Kultur blicken, das habe ich alles doppelt genannt, glaube ich. Aber egal, wohin wir schauen, wir sehen es, die Welt ist nicht, wie sie sein soll. Und Paulus erklärt uns das hier, dass das alles eine Folge des Sündenfalls ist. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, das ist nicht die Verantwortung und Schuld der Schöpfung, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Weil der Mensch sich gegen Gott auflehnte, weil er gegen sein Gebot verstoßen hat, weil die Sünde dadurch Einzug erhalten hat in unsere Welt, darum erhielt auch Vergänglichkeit und Vergehen, Niedergang und Verfall Einzug in unsere Welt. Und die ganze Welt, sie ist davon wirklich durchsäuert wie von so einem Sauerteig. So sehr, dass Paulus vom ängstlichen Harren der Kreatur schreiben kann, die darauf wartet. Ist interessant. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, wieder frei zu werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Wer auf unsere Welt blickt, wer die Nachrichten nur einigermaßen oberflächlich wahrnimmt, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt, dem kann eigentlich nur die Hoffnung abhanden kommen. Die Hoffnung ist angefochten durch den Blick auf unsere Welt, durch den Zustand unserer Welt, dadurch, wie unsere Welt ist. Und das gilt heute mehr denn je. Aber auf der anderen Seite ist unsere Hoffnung auch speziell angefochten, gerade weil wir Gottes Kinder sind. Gerade weil wir Gottes Kinder sind. Vers 23 hier. Nicht allein aber sie, gemeint ist die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Wie ist denn das zu verstehen? Meint Paulus, dass wir als Christen unter den Umständen dieser Welt seufzen, obwohl wir den Geist Gottes bekommen haben? Oder ist vielleicht gemeint, dass wir Christen unter den Umständen dieser Welt leiden, gerade weil wir den Geist Gottes bekommen haben? Ich glaube, dass beides hier zutrifft. Natürlich, das ist das eine. Natürlich seufzen und leiden wir einerseits unter den Umständen dieser Welt, weil wir trotz Gottes Geist, trotz der Tatsache, dass wir als Gottes Kinder bereits angenommen und adoptiert sind, weiterhin in dieser Welt leben. Wir sind ja, sobald wir Christen werden, nicht hinfortgenommen aus dieser Welt. Und nur weil du Christ bist, schwebst du auch nicht fortan auf einer Wolke unablässigen Gelingens und purem Glück durch dein Leben. Nein, das ist nicht so. Und wer das verspricht, ja, der ist ein Scharlatan. Das stimmt nicht. Vergänglichkeit und Vergehen, das bestimmt auch unser Leben. Trauer und Schmerz sind Erfahrungen, die auch uns Gläubigen nicht fremd sind. Und zweifellos ist das eine Anfechtung für unsere christliche Hoffnung. Denn wir sind ja keine abgestumpften Glaubensmaschinen, die ohne jegliches Mitgefühl immer nur die Hoffnung so beibehalten, wenn wir hautnah miterleben, was so alles Schlimmes geschieht in dieser Welt. Und natürlich macht uns der Tod, liebe Angehörigen beispielsweise, betroffen. Selbstverständlich lässt uns das Leid anderer, wenn sie es uns berichten, nicht kalt. Das wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre. Und es ist doch keine Frage, dass es schmerzt, wenn wir selbst uns in so existenziellen Nöten befinden. Ja, wir seufzen und leiden wie alle anderen Menschen unter den Umständen der Welt. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist so. Andererseits stimmt auch das andere. Gerade weil uns der Geist gegeben ist, seufzen wir Christen unter diesen Umständen der Welt besonders. Denn durch den Heiligen Geist wird uns deutlicher, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Es ist schon etwas dran daran, dass es sich manchmal als Nichtgläubiger leichter und unbeschwerter durchs Leben gehen lässt. Es ist vielleicht so, wie wenn du mit einer Sehschwäche bislang ohne Brille so durchs Leben gelaufen bist. Aber dann, sobald du die Brille aufsetzt, da hast du ein richtiges Aha-Erlebnis. Und du gehst so durch die Natur vielleicht und du stellst dann fest, Mensch, die Bäume, das sind ja nicht nur so braune Stämme, die irgendwie da so einen grünen Ballon oben dran haben, sondern du siehst, die bestehen ja aus einzelnen Blättern. Und die haben eine ganz bestimmte Form. Und du wirst auf einmal Dinge wahrnehmen, die zwar vorher auch schon da waren, die du aber noch nie so gesehen hast. Und das hat nicht nur Vorteile. Das hat nicht nur Vorteile. Denn fortan, da siehst du auch, um nochmal vielleicht einen anderen Vergleich zu bringen, du siehst fortan dann auch den Staub und die Spinnenweben in den Ecken deiner Wohnung vielleicht, was dir bisher verborgen blieb und was dir bisher keinen Kummer gemacht hat. Und du stellst das fest, du siehst es jetzt und die Entspannung ist dahin und du hast auf einmal jede Menge zu tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. So ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist. Es ist wie eine Brille aufgesetzt. Wir nehmen klarer und noch deutlicher wahr, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist, dass die Welt nicht ist, wie sie sein sollte. Und das lässt uns seufzen, das lässt uns klagen und manchmal auch zweifeln. Wird wirklich einmal alles besser werden? Kommt die Erlösung von all dem tatsächlich? Und wir merken, unsere Hoffnung wird angefochten. In Vers 19 sprach Paulus davon, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das ängstliche Harren. Harren, das ist ein altes Wort, ne? Harren meint, eine sehnliche Erwartung zu haben. Harren bedeutet, angespannt und ausdauernd zu warten. Wir können uns eine Person vorstellen, die immer wieder ja den Hals streckt und den Kopf nach oben reckt und die Ausschau hält, ob da jemand, ob da etwas auf sie zukommt, die ganz aufmerksam ist, damit sie in die Ferne blickt. Das ist ein gutes Bild dafür, wie wir unsere Hoffnung, die angefochten ist, trotzdem beibehalten können. Du musst den Blick nach vorne, du musst den Blick nach oben beibehalten, zu Gott hin beibehalten. Blicke nicht nach unten auf diese ganzen Schlamassel der Welt. Schau nicht rechts und links und was da alles so ist. Fokussiere deinen Blick nicht darauf. Verliere deinen Blick nicht darin. In den Schreckensmeldungen und in den vertrackten Problemen und in dem Leid, was allerorten zu sehen ist. Sondern richte deinen Blick aus auf Gott. Nach vorne. Was kommt? Nach oben. Zu ihm. Denn Gott ist gegenwärtig, seine Erlösung kommt. Gott ist nicht ferne, er ist auch jetzt der Handelnde. Harre auf Gott, harre auf die Hoffnung, harre auf die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist entscheidend, welchen Blickwinkel wir hier einnehmen und auf was wir uns konzentrieren. Ganz wie Paulus das mal an einer anderen Stelle schreibt. Er formuliert mal so in Kolosser 3, 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, also lebt ihr mit ihm, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das soll unsere Perspektive sein, damit die Hoffnung, die angefochtene Hoffnung, die Hoffnung auf Herrlichkeit, dass sie uns durchträgt. Zum Schluss, die Hoffnung wird genährt durch den Glauben. Die Hoffnung wird genährt durch den Glauben. Am 13. Oktober 2010, da war es endlich soweit. Alle eingeschlossenen chilenischen Bergleute konnten nacheinander an die Erdoberfläche gebracht werden. Allerdings mussten sie sich für die Auffahrt mit der Rettungskapsel ganz schmal machen, ganz dünn machen, denn diese Kapsel war nur 53 Zentimeter breit. Dann aber kamen sie oben an, an strahlend helle Tageslicht. Und es war so hell, dass ihre lichtentwöhnten Augen sich zunächst einmal daran gewöhnen mussten und dass sie die mit dunklen Brillen schützen mussten. Aber nun waren sie wieder frei. Sie schlossen ihre Angehörigen in die Arme, sie bedankten sich bei ihren Rettern und sie lobten Gott. Auch wir werden eines Tages bei Gott in seiner strahlenden Herrlichkeit sein. Und das wird ein Moment, ja, unaussprechlicher, unvorstellbarer Freude sein. Ein Moment ganz großen Jubels. Wir werden uns freuen, wie wir uns noch nie gefreut haben. Wir werden strahlen, wie wir noch nie gestrahlt haben. Und wir werden Glück empfinden, wie wir das noch gar nicht kannten. Der Tag der Herrlichkeit, er kommt. Der Tag der Herrlichkeit, er kommt. Doch bis dahin dauert es noch. Wir wissen nicht, wie lange, wann es soweit sein wird. Und wir haben auch überhaupt keine Ahnung, was uns bis dahin noch alles erwarten wird. Was es bis dahin aber braucht, ist Zuversicht und Hoffnung. Hoffnung, die genährt wird durch den Glauben. Wir lesen hier in diesen letzten beiden Versen, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Was Paulus hier schreibt, das fasst er im 2. Korintherbrief noch einmal sehr viel prägnanter zusammen. Er schreibt davon, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Was wir also brauchen bis dahin, ist Glauben. Was wir brauchen, ist dieses unerschütterliche Festhalten an dem, was wir zwar noch nicht sehen, was Gott aber fest zugesagt hat. Was wir brauchen, ist diese feste Verankerung in Gottes Wort, dass er handeln wird, wie er es gesagt hat, auch gegen jede Wahrscheinlichkeit. Was wir brauchen, ist dieses feste Vertrauen, das beispielsweise einen Noah auszeichnete, der auf Gottes Worten einmal dieses riesige Schiff baute, obwohl weit und breit es noch nicht einmal ein Meer gab. Was wir brauchen, ist dieser kindliche Glaube, den Abraham auszeichnete, der auf Gottes Ruf hin seine Heimat einfach zurückließ. Halten wir uns fest an dem, was Gott verheißen hat. Halten wir uns dieses Versprechen auch vor Augen, dass wir eine begründete Hoffnung haben. Und halten wir diese Sehnsucht lebendig in uns nach dieser himmlischen Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Nehmen wir diese Orientierung ein, dass dort bei Gott unser Zuhause, unsere wahre Heimat ist. Und fokussieren wir uns auf diese Hoffnung, richten wir uns immer wieder auf sie aus, ja, recken wir unseren Hals, machen wir uns lang, strecken wir uns, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren. Ganz so, wie wir gleich gemeinsam in einem Lied singen wollen. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Amen. Ich lade ein, dass wir dieses Lied gemeinsam singen, so als Ausdruck unserer Hoffnung auf diese Herrlichkeit bei Gott. So als Bekenntnis. Und ich denke, es wäre auch gut, wenn wir aufstehen dazu und dieses Lied Gott zusingen. Musik.